Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Wenn man die Beute nicht loslassen kann, was Wahlen anfällig macht, nicht bloß in Simbabwe. Am vergangenen Wochenende wurde in Simbabwe gewählt. Es war eine Nachwahl für das Parlament in Harare und die neue Oppositionskraft CCC, Citizens Coalition for Change, holte die Mehrheit der zur Wahl stehenden Sitze. Im nächsten Jahr stehen die Präsidentschaftswahlen an, für welche die regierende ZANU-PF von Mugabe-Nachfolger Emmerson Mnangagwa das Warnsignal verstanden haben dürfte. Simbabwe ist das Land im südöstlichen Afrika, in dem ich bei der Zusammenarbeit mit lokalen Journalistinnen und Journalisten fast 30 Jahre lang das Auf und Ab im Leben eines afrikanischen Volkes erlebt habe. Als meine Familie dort ankam, war die lokale Währung, der Simbabwe-Dollar, anderthalbmal so viel wert wie der amerikanische Dollar. 20 Jahre später bezifferte sich das Gehalt von Gideon Gono, des Zentralbankchefs von Simbabwe, höher als die Summe, die in Europa EZB-Chef Jean-Claude Trichet oder in den USA Fed-Boss Ben Bernanke monatlich auf dem Konto hatten. Es waren Trillionen Dollar, aber nur auf dem Papier. Denn Geld hatte im einstigen Vorzeigestaat Afrikas keinerlei Bedeutung mehr. Schon ein paar Brote kosteten hier ein Vermögen. Zwar hatte Gono dann beschlossen, die Nationalwährung und damit auch sein Gehalt um 10 Nullen zu erleichtern. Aus 200 Milliarden Simbabwe-Dollar wurden über Nacht 20 Simbabwe-Dollar. Angesichts der tiefen Wirtschaftskrise und der rasanten Inflation war das aber allenfalls eine symbolische Geste. Wirtschaftlich ist das Land längst kollabiert. Simbabwes neue Opposition setzt sich aus Kräften zusammen, die es seit der Jahrtausendwende, damals noch gegen Robert Mugabe, nie schaffen konnten, den Sumpf von Korruption und Misswirtschaft trocken zu legen. Das erwarten lokale Beobachter auch für die Wahlen im kommenden Jahr. Woran liegt das? Mir fällt dazu ein, was ich seinerzeit von Eddie Cross hörte, Parlamentsmitglied für Bulawayo, Wirtschaftsexperte und Gründungsmitglied der Oppositionspartei MDC, Movement for Democratic Change, deren Führungsnachfolger Nelson Chamisa als CCF-Chef letzten Sonntag den Nachwahlsieg mit vornehmlich hauptstädtischen Stimmen gewann. Ich fasse mal zusammen, was Edward Graham Cross, der 1940 in Rhodesien geborene weiße Politiker, 2007 erzählte. Zwei Lehren aus meiner Jugend mögen nützlich sein, um zu beschreiben, was derzeit mit ZANU-PF passiert. Das erste ist das, was ich die Hühnerbehandlung nenne. Wenn Sie einen Hund haben, der darauf besteht, die Hühner anzugreifen und es auf keine andere Weise lernen wird, es nicht zu tun, können Sie ihm ein totes Huhn, vorzugsweise vom Hund selbst getötet, um den Hals binden und es für ein oder zwei Wochen dort lassen. Der Hund wird sich bald über den Kadaver ärgern und wird dann ziemlich unruhig. Er wirft seinen Kopf von einer Seite zur anderen, während er versucht, das Ding um seinen Hals loszuwerden. Ohne Erfolg. Wenn es anfängt zu stinken, wird es ganz hektisch. Und wenn das Huhn schließlich entfernt ist, wird der Hund vor dem Kadaver davonlaufen, wenn er ihm gezeigt wird. Dies ist eine sehr effektive Behandlung für straffällige Hunde. Die Wirtschaft spielt heute in Simbabwe eine solche Rolle. ZANU-PF war grob kriminell und hat dabei eine einst dynamische und diversifizierte Wirtschaft zerstört. Heute ist der Kadaver der Wirtschaft fest um den Hals gebunden und tut, was er will. ZANU-PF wird nicht in der Lage sein, ihn abzuwerfen. Ich denke, wir befinden uns in der dritten Phase dieser speziellen Übung: Panik und schwere Not. Die andere Lektion, die mir als Kind beigebracht wurde, als ich in den östlichen Matopos-Hügeln aufwuchs, war, wie man einen Pavian fängt. In den Schulferien war es meine Aufgabe, Paviane zu erschießen, die unsere Ernte plünderten, und zu versuchen, sie fernzuhalten. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass das eine ziemliche Aufgabe ist. Sie sind so geschickt darin, auf Bedrohungen jeglicher Art zu reagieren. Sobald Sie einen Schuss abgegeben hatten, konnten Sie nie wieder auf sie schießen. Sie würden mich beobachten und weit außerhalb der Reichweite bleiben. Selbst wenn die Wachen und ich Frauenkleider anhatten, konnten sie den Unterschied sofort erkennen und sich kaum noch sehen lassen. Also steckten wir eines Tages ein paar Maiskolben in eine Trommel mit einem kleinen Loch, das oben eingeschnitten wurde. Paviane sind sehr neugierig, und als die Trommel an einem Ort in der Nähe des Feldes platziert wurde, könnten sie nicht wegbleiben. Die Idee war, einer der Abenteuerlustigeren würde herankommen und nachschauen, was in der Trommel ist. Der Maisgeruch und der Anblick dieser Maiskolben wären dann einfach zu viel. Der Pavian würde hineingreifen und einen Kolben greifen. Dann würde er entdecken, dass er seine Hand nicht aus der Trommel nehmen konnte, ohne seine Beute zu verlieren. Egal wie die Bedrohung aussah, dieser Pavian würde gefasst werden können, weil die Trommel sicher an einem Baum festgebunden war und er den Kolben nicht loslassen würde. Dann konnten wir mit dem Pavian machen, was wir wollten. Einmal malten wir das Tier mit weißer Emaillefarbe an und ließen es los, als es trocken war. Er rannte seinem sich zurückziehenden Trupp nach, der, als er diese Erscheinung kommen sah, entsetzt davonlief. Wir haben nie herausgefunden, ob er es geschafft hat, die Truppe davon zu überzeugen, dass er der ist, für den er sich ausgab. Zanu-PF-Köche sind ähnlich wie dieser arme Pavian. Sie sehen die Leckereien, die herumliegen, und sie können nichts anders, als zu greifen, was sie können. Solche Leckereien sind an verschiedene Dinge gebunden, und diese Bindungen können nicht verborgen werden. Als Gideon Gono zum Beispiel losging und einen Mercedes-Benz im Wert von 365.000 US-Dollar kaufte, konnte er die Anschaffung nicht verbergen. Er kann sie auch nicht loslassen. Und es wird schließlich zu seiner Gefangennahme und Demütigung führen. Dasselbe gilt für Vermögenswerte, die nicht denen gehören, die sie ihren rechtmäßigen Eigentümern genommen haben. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Schuldigen ganz einfach identifizieren können. Sie zu bemalen und loszulassen, klingt auch nach einer guten Idee. Ich bin sicher, dass Sie auch feststellen werden, dass Ihre ehemaligen Kollegen entschieden widerwillig sind, in der Öffentlichkeit mit solchermaßen identifizierten und gedemütigten Personen gesehen zu werden.